Ein Vater stirbt auf einem abgelegenen Landgut. Ein Sohn steht unter Verdacht. Und alles geschieht an einem Ort, der friedlicher kaum sein könnte. Während Scotland Yard den Fall bereits abgehakt hat, beginnen Sherlock Holmes und Dr. Watson erst richtig hinzusehen. Willkommen bei Crime Tales, Verbrechen im Nebel. Wir sind Anna und Jan, große Krimi-Fans und erzählen hier Geschichten, in denen Menschen, Motive und Abgründe im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt macht ein echter Klassiker, das Geheimnis von Boscombe Valley. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich heute auf die frühen Abenteuer mit Sherlock Holmes zurückblicke, gibt es Fälle, die mir deutlicher vor Augen erscheinen als andere. Nicht, weil sie die lautesten oder seltsamsten gewesen wären, sondern weil sie das menschliche Herz offenlegten, in all seiner Verletzlichkeit. Die Ereignisse von Boscombe Valley gehörten zu diesen Fällen. Ein Rätsel inmitten friedlicher Landschaft, das weit tiefer reichte, als es zunächst den Anschein hatte. Ich sehe den Morgen noch klar vor mir, an dem alles begann. Meine Frau und ich saßen beim Frühstück, ein seltener Moment der Ruhe in jenem frühen Sommer. Das Licht fiel mild durch die Fenster und für einen Augenblick schien der Tag nichts weiter von uns zu verlangen. Da betrat das Zimmermädchen den Raum und überreichte mir ein Telegramm, kurz gefasst, doch unverkennbar in Holmes Hand. Ich brach das Siegel und las die wenigen Zeilen, die dennoch deutlich genug waren.
Watson, haben Sie ein paar Tage Zeit? Nachricht aus Westengland, Boscombe Valley, Luft ausgezeichnet, Abfahrt Paddington 11.15 Uhr.
Nun, das klingt nach einem recht dringenden Auftrag, mein Lieber.
So scheint es. Holmes bittet mich, ihn zu begleiten. Offenbar ist etwas vorgefallen.
Und? Willst du gehen?
Ich sollte wohl, auch wenn die Praxis mich eigentlich genug beansprucht.
Dann solltest du fahren. Ein Kollege kann dich in der Praxis vertreten. Und die Auszeit und frische Luft wird dir guttun.
Vielleicht hast du recht und wenn Holmes ruft, dann nie grundlos. Ich sollte mich beeilen, denn ich habe kaum eine halbe Stunde.
Und so begann jenes Abenteuer. Ich legte das Telegramm neben den Teller und packte meine Reisetasche. Nachdem ich mich von meiner Frau verabschiedet hatte, saß ich kaum 10 Minuten später bereits in einer Kutsche auf dem Weg nach Paddington. Holmes wartete bereits auf dem Bahnsteig, schlank, reglos, in seinen grauen Reisemantel gehüllt. Ein Anblick, der sich unauslöschlich in mein Gedächtnis prägte.
Gut, dass Sie gekommen sind, Watson. Es macht einen Unterschied, jemanden dabei zu haben, auf den man sich verlassen kann. Halten Sie die Plätze frei. Ich hole die Fahrkarten.
Wenige Minuten später stiegen wir in den Zug. Kurz darauf setzte er sich ruckelnd in Bewegung. Holmes holte einen Stapel Papiere hervor und vertiefte sich schweigend darin. Ein Zeichen dafür, wie sehr ihn der Fall bereits in Beschlag nahm. Erst bei Reading, einer Station, die wir auf früheren Reisen oft passiert hatten, legte er die Unterlagen beiseite und wandte sich mir zu.
Watson, haben Sie etwas über den Fall gehört?
Nicht ein Wort. In den vergangenen Tagen war ich aufgrund der Arbeit in meiner Praxis nicht dazu gekommen, eine Zeitung zu lesen.
Die Londoner Presse hat auch wenig berichtet. Der Fall wirkt simpel. In Wahrheit ist er alles andere als das.
Simpel und zugleich komplex? Ein Paradox, möchte man meinen.
Nicht ungewöhnlich, mein lieber Watson. Je gewöhnlicher ein Verbrechen wirkt, desto schwieriger ist es oft zu durchschauen. Hier verdächtigt man den Sohn des Ermordeten und die Beweise scheinen erdrückend.
Also handelt es sich um Mord?
So lautet die Vermutung, aber ich nehme nichts an, bevor ich es selbst geprüft habe. Lassen Sie mich kurz skizzieren, was wir wissen.
Holmes verschränkte die Hände und sprach ruhig, als lege er die Figuren eines Schachspiels vor mir aus.
Boscombe Valley liegt in Herefordshire. Der größte Landbesitzer dort ist John Turner, ein Mann, der in Australien zu Wohlstand gelangte. Er verpachtete einen seiner Höfe an Charles McCarthy, der wie Turner lange Zeit in Australien gelebt hatte. Beide hatten Kinder im gleichen Alter. Turners Tochter, McCarthys Sohn James.
Und der Mord hat sich dort zugetragen?
Am Boscombe Pool, dem großen Teich hinter der Farm. McCarthy verließ gegen 3 Uhr sein Haus. Allein. Kurz darauf folgte ihm sein Sohn. Eine Zeugin hörte die beiden heftig streiten. Wenige Minuten später fand man McCarthy. Tot. Mit schweren Kopfverletzungen.
Und der Sohn wurde daraufhin verhaftet?
Unmittelbar. Doch seine Aussage ist voller Lücken. Was Verdacht nährt, aber nicht zwingend Schuld bedeutet. Miss Turner aber glaubt an seine Unschuld. Lestrade untersucht den Fall, aber nun ja. Sie kennen ja Lestrade.
Er sieht gern das Offensichtliche.
Zu gern. James McCarthy zeigte Reue, doch Reue beweist nichts. Viele Unschuldige wirken schuldbewusst, wenn sie unter Druck stehen.
Holmes griff wieder nach der Zeitung, las einen Abschnitt und hielt inne.
Hören Sie, Watson. McCarthy sagt, sein Vater rief Cooey. Ein australisches Signal. Und er will etwas Graues gesehen haben, das sofort verschwand.
Etwas Graues? Ein Mantel vielleicht? Oder nur ein Schatten?
Vielleicht. Doch die Bedeutung liegt selten im Offensichtlichen. Wir werden es erfahren. Vor Ort. Aber merken Sie sich, Watson, nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache.
Damit lehnte er sich zurück, schloss für einen Moment die Augen, ein Zeichen, dass sein Geist bereits weit voraus war. Der Zug rollte weiter gen Westen. Und mit jeder Meile spürte ich deutlicher, dass dieser Fall weit mehr barg als eine einfache Vater-Sohn-Tragödie. Es war gegen 4 Uhr, als unser Zug in Ross einrollte. Am Bahnsteig erwartete uns Inspektor Lestrade, schlank, hager, mit dem wachsamen Blick eines Mannes, der stets mehr sah, als er zugab. Sein Staubmantel wirkte deplatziert auf dem Land, doch seine Haltung verriet, dass er sich hier ebenso zu Hause fühlte wie in den Straßen Londons.
Ich habe eine Kutsche bestellt, Holmes. Ich dachte mir, Sie würden direkt zum Tatort wollen.
Eine richtige Annahme, Lestrade. Und Zeit ist entscheidend. Der Luftdruck ist hoch. Es wird regnen. Wir müssen die Spuren sehen, bevor sie verschwinden.
Sie haben also bereits Vermutungen, Holmes?
Holmes wollte gerade antworten, doch Lestrade fuhr schon fort. Ganz der Mann, der ungern etwas im Unklaren ließ.
Oh, selbstverständlich hat er die. Der Fall ist klar genug, wenn Sie mich fragen. Kein Grund, große Theorien zu spinnen. Aber bevor wir hinausfahren, Mrs. Turner wartet bereits auf Sie. Sie besteht darauf, mit Ihnen zu sprechen. Ich hielt es für besser, das vorher zu klären.
So brachte uns Lestrade zunächst ins Hereford Arms, wo Zimmer für uns bereit standen. Kaum hatten wir Platz genommen, ließ sein Blick zur Tür keinen Zweifel daran, dass unsere Besucherin nicht lange auf sich warten lassen würde.
Ich habe ihr sagen lassen, sie solle zu uns kommen. Und da ist sie auch schon.
Die Tür zum Gastraum öffnete sich und eine junge Frau trat ein, blass vor Sorge, doch mit fester Haltung. In ihren Augen lag jenes Leuchten, das Entschlossenheit und Angst zugleich verriet.
Mr. Holmes, Sie müssen James helfen. Die Anschuldigung ist absurd. Ich kenne ihn seit unserer Kindheit.
Ich hoffe, wir können ihn entlasten, Miss Turner. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht.
Sie haben doch den Bericht des Untersuchungsrichters gelesen. Haben Sie keinen Widerspruch gefunden? Glauben Sie nicht, dass James unschuldig ist?
Es gibt Punkte, die Zweifel zulassen.
Ich wusste es. Jemand muss an ihn glauben.
Mein lieber Holmes, das ist sehr gewagt.
Nein, Inspektor. Sie verstehen nicht. James schwieg nur, weil ich in die Sache verwickelt bin.
Inwiefern, Miss Turner?
Mr. McCarthy drängte auf eine Verbindung zwischen James und mir. Doch James konnte nicht einwilligen. Nicht, weil er mich nicht liebte, sondern weil er glaubte, er habe kein Recht dazu. So kam es zu Spannungen, zu Streit.
Und Ihr Vater?
Er war ebenfalls dagegen. Er ist seit Jahren kränklich. Und diese Nachricht hat ihn schwer erschüttert. Der Arzt hat ihm jede Aufregung verboten und lässt niemanden zu ihm.
Ich verstehe. Eine schonende Behandlung ist also unerlässlich. Vielen Dank. Ihre Hinweise sind von Wert.
Wenn Sie morgen James besuchen, sagen Sie ihm bitte, dass ich an ihn glaube.
Das werde ich, Miss Turner.
Ich muss jetzt heim. Vater wird unruhig, wenn ich fort bin. Möge Gott Sie leiten, Mr. Holmes.
Sie verließ uns mit einer Eile, als könne jede Sekunde über ihr Schicksal entscheiden. In meiner Erinnerung mischt sich ihr Fortgehen mit dem fernen Rollen der Kutsche im Abendlicht. Holmes jedoch stand bereits still, die Gedanken weit voraus, als würde er die ersten Linien eines Bildes erkennen, das für uns noch im Dunkeln lag.
Holmes, ich muss gestehen, ich schäme mich fast für Sie. Warum Hoffnung wecken, wenn Sie wissen, dass Sie sie vielleicht nicht erfüllen können?
Weil ich, mein lieber Watson, bereits einen Weg sehe, James McCarthy zu entlasten. Wir müssen nach Hereford. James sitzt dort in Untersuchungshaft.
Dann sollten wir ihn noch heute sprechen. Können wir rechtzeitig dort sein?
Der Haftbefehl gilt allerdings nur für Mr. Holmes und mich, Dr. Watson. Ich fürchte, Sie dürfen nicht mit hinein.
Dann brechen wir auf, Lestrade.
So verließen beide in Eile das Gasthaus, während ich in Ross zurückblieb. Ich sah ihren Silhouetten nach, bis sie im Abendlicht verschwammen und spürte, wie sich eine Unruhe in mir breit machte. Eine Weile wanderte ich durch die stillen Straßen von Ross, doch meine Gedanken fanden keinen Halt. Erst als die Dämmerung sank, kehrte ich ins Hotel zurück. Ein Groschenroman sollte mich ablenken. Doch die Worte glitten an mir vorbei. Schließlich legte ich das Buch beiseite und ließ mir die Bezirkszeitung bringen. Sie druckte die Aussagen aus der gerichtlichen Untersuchung fast wortwörtlich ab. Ein Umstand, der mich immer wieder erstaunte. Dort fand sich auch der medizinische Befund. Schwere Fraktur des Scheitelbeins, verursacht durch stumpfe Gewalt. Ich suchte nach Zusammenhängen. Doch auch als Arzt sah ich nichts, was den Nebel lichten konnte. Es war schon spät, als Holmes zurückkehrte. Allein, den Hut tief im Gesicht und mit jener konzentrierten Ruhe, die mir verriet, dass er längst weitergedacht hatte.
Nun, Holmes, haben Sie etwas erfahren?
Nichts Wesentliches, Watson.
Konnte der junge Mann kein Licht ins Dunkel bringen?
Nicht im geringsten. Der junge Mann ist verwirrt. Gewiss kein brillanter Geist, doch von gutem Herzen.
Seltsam, dass er eine so bezaubernde junge Dame wie Miss Turner zurückweist.
Eine unglückliche Geschichte.
Holmes schilderte mir knapp, was er in Hereford erfahren hatte. Die Bardame in Bristol, die ihn fallen ließ, den Druck seines Vaters, die Aussichtslosigkeit einer Heirat.
Armer Junge, aber wenn er unschuldig ist, wer war es dann?
Merken Sie sich zwei Punkte, Watson. Erstens, McCarthy hatte eine Verabredung und gewiss nicht mit seinem Sohn. Und zweitens, der Ruf Coué fiel zu einem Zeitpunkt, an dem der Sohn noch gar nicht am Ort war. Das ist entscheidend.
Mit diesen Worten war das Gespräch für den Moment beendet. Holmes hatte seine Gedanken klar geordnet und der nächste Schritt war unausweichlich. Der Morgen brach hell an, weit freundlicher, als Holmes am Abend zuvor vermutet hatte. Gegen 9 Uhr fuhr Lestrade mit ihm zur Hatherley Farm und weiter zum Boscombe Pool. Später erfuhr ich, wie gewissenhaft Holmes bereits an jenem Vormittag jede Spur aufnahm.
Mr. Turner ist in keinem guten Zustand, Holmes. Man rechnet nicht mehr mit ihm.
Miss Turner erwähnte bereits seine Schwäche. Hat sich sein Zustand weiter verschlechtert?
Das hat er. Er ist um die 60. Und Australien hat seine Gesundheit schwer angegriffen. Der Mord hat ihn vollends getroffen.
Holmes neigte, wie später festgehalten wurde, den Kopf, musterte die Farm und murmelte etwas Unverständliches in sich hinein. Schließlich erreichten sie die Hatherley Farm, ein schlichtes, wettergegerbtes Haus, dessen Mauern mehr Geschichte trugen, als man auf den ersten Blick vermuten konnte. Lestrade klopfte an und nach kurzem Zögern ließ die junge Dienstmagd sie ein. Holmes verlor keine Zeit.
Ich möchte die Stiefel sehen. Sie verraten uns mehr, als man glaubt.
Das Mädchen brachte 2 Paar, die des Vaters und die des Sohnes. Holmes nahm jedes einzeln zur Hand, drehte sie im Licht und strich mit dem Finger über die Sohlen, als lausche er einer stummen Sprache aus Schlamm und Abnutzung.
Interessant. McCarthy hat einen Weg genommen, der nicht seiner üblichen Gewohnheit entsprach.
Lestrade runzelte die Stirn, doch Holmes widmete ihm kaum Beachtung. Als Holmes die Stiefel zurückstellte, war klar, dass er bereits weiter dachte. Ohne ein weiteres Wort bat er Lestrade, mit ihm hinauszugehen, dorthin, wo sich die Spuren im Erdreich fortsetzten. Sie folgten dem Pfad hinter der Farm, über Wiesen, durch ein schmales Waldstück, bis der Boscombe Pool vor ihnen lag. Ein breiter, dunkler Teich, abgeschieden und fast unheimlich in seiner Stille. Holmes war sofort in seinem Element, präzise, wachsam, unbeirrbar.
Sehen Sie hier, Lestrade?
Die Abdrücke laufen nicht gerade. Eine abrupte Wendung, als hätte jemand überrascht reagiert.
Das ändert nichts. Der junge Turner war hier. Das ist Fakt.
Fakten, ja, aber nicht zwingend deren Bedeutung.
Holmes kniete sich hin, strich mit der Hand über das Gras.
Jemand stand hier. Er war groß, schwer, Linkshänder vermutlich. Und er trug einen langen Mantel.
Sie ziehen voreilige Schlüsse. So etwas kann niemand wissen.
Doch, aber Sie werden es bald selbst sehen, Lestrade.
Holmes hob einen flachen Stein auf und drehte ihn in der Hand.
Er lag nicht lange hier. Das Gras darunter ist noch frisch. Möglicherweise spielte er eine Rolle. Vielleicht auch nicht. Wir werden es prüfen.
Theorien, Holmes. Ich brauche Beweise.
Und ich brauche Zeit, Lestrade. Bis dahin halten Sie sich alles offen.
Holmes trat einen Schritt zurück und blickte lange gedankenversunken über den Teich. Er hatte etwas entdeckt. Vielleicht nur ein einziges Detail. Doch eines, dessen Bedeutung sich erst später erschließen sollte. Es war später Nachmittag, als Holmes in unsere Unterkunft zurückkehrte. Ich hatte dort Zuflucht im Lesezimmer gesucht, mit Zeitung und Notizen, während ich auf seine Rückkehr wartete. Er stand einen Moment in der Tür, und schon an seinem Blick erkannte ich, er hatte Antworten gefunden.
Setzen Sie sich, Watson, ich brauche Ihren Rat. Nehmen Sie eine Zigarre und hören Sie mir zu.
Natürlich. Was haben Sie herausgefunden?
Mehr, als ich erwartet hatte. Erinnern Sie sich an McCarthys letzte Worte, Cui? Und an jenes scheinbar bedeutungslose Wort, das man für Ratte hielt? Beide Hinweise sind entscheidender, als sie zunächst erscheinen.
Ich erinnere mich. Aber was hat es damit auf sich?
Es war keine Ratte, Watson. McCarthy wollte Ballarat sagen. Eine Stadt in Victoria. Mehr brachte er nicht hervor. Kein Unsinn, kein Delirium, sondern ein letzter gezielter Hinweis. Damit wird der Kreis enger. Ein Australier, ein grauer Mantel. Jemand, der die Gegend kennt.
Holmes lehnte sich leicht nach vorn. Seine Stimme wurde ruhiger. Ein Zeichen dafür, dass er die Fäden klar geordnet hatte.
Durch die Spuren am Teich konnte ich mehr über den Täter erfahren. Die Bodenverhältnisse waren ideal. Feucht, aber nicht aufgeweicht. Perfekt für Abdrücke.
Und wie kamen Sie schließlich zu Ihren Schlüssen?
Watson, Sie kennen meine Methode. Die Schrittlänge verriet seine Größe, die ungleichmäßige Tiefe der Abdrücke, seine Lahmheit und die Sohlen, Jagdstiefel mit grobem Profil. Und die Wunde, nur ein Linkshänder konnte sie in diesem Winkel verursachen.
Dann zog Holmes langsam einen kleinen Gegenstand aus seiner Manteltasche. Ich wusste, dass dies ein weiterer Schlüssel war.
Diesen Stummel fand ich im Moos, eine indische Zigarre, importiert aus Rotterdam. Der Mann rauchte sie mit einem Halter. Sehen Sie die unsaubere Schnittkante? Ein stumpfes Taschenmesser.
Holmes, das ist ein ganzes Profil.
Und dennoch fehlt ein Puzzleteil.
Und James McCarthy, er ist unschuldig, oder?
Oh ja, davon bin ich überzeugt. Doch bevor ich einen Namen ausspreche, Watson, muss ich jemanden hören, der uns die letzten Worte liefern kann.
Ich wollte gerade nachfragen, wen Holmes meinte, als es an der Tür klopfte. Ein Bediensteter trat ein und kündigte Mr. John Turner an. Kurz darauf trat er ein. Einst ein Mann von Kraft und Statur, nun gebückt, mit fahlem Gesicht und zitternden Händen. Die Krankheit hatte ihn bis ins Mark gezeichnet.
Setzen Sie sich, Mr. Turner. Sie haben meine Nachricht erhalten?
Ja. Sie baten um ein Treffen, um einen Skandal zu vermeiden?
Ich wollte vermeiden, dass man Ihre Anwesenheit mit mir in Verbindung bringt. Hier bleibt es diskret.
Warum wollten Sie mich sehen?
Weil ich die Wahrheit kenne. Über McCarthy.
Der alte Mann sackte schwer in sich zusammen und vergrub das Gesicht in den Händen.
Gott steh mir bei. Ich hätte niemals zugelassen, dass der Junge verurteilt wird. Aber ich konnte nicht sprechen. Meine Tochter würde es nicht ertragen.
Ich bin froh, dass Sie es sagen. Doch dazu wird es nicht kommen.
Wie meinen Sie das, Mr. Holmes?
Ich handle im Interesse Ihrer Tochter. James McCarthy muss freikommen. Doch Ihre Geschichte gehört nicht vor ein Gericht.
Holmes beugte sich leicht vor, seine Stimme ruhig, bestimmt.
Ich werde alles aufzeichnen. Dr. Watson hier wird es bezeugen. Es genügt, um James McCarthy zu schützen.
Turner hob langsam den Kopf. Seine Schultern zitterten.
So soll es sein. Hören Sie meine Geschichte und urteilen Sie selbst. Ich war jung, leichtsinnig und töricht genug, in schlechte Gesellschaft zu geraten. Mein Claim, mein abgestecktes Land, gab nichts her, und schließlich wurde ich zum Straßenräuber.
Er atmete schwer, als müsse er jedes Wort erzwingen.
Wir überfielen Goldkonvois, und eines Tages stand McCarthy vor mir, der Kutscher. Ich hätte ihn erschießen können, aber ich tat es nicht. Ich ließ ihn leben, und von diesem Moment an wusste er, wer ich wirklich war, und dass er mich mit einem einzigen Wort zu einem Verbrecher machen konnte. 20 Jahre lang hielt er mich damit in der Hand.
Turner sprach von Erpressung, von Angst, von einem Leben im Schatten, das McCarthy nach Belieben lenkte.
Ich gab ihm alles, Land, Geld, Häuser. Doch dann verlangte er, was ich nicht geben konnte, meine Alice. Er zwang seinen Sohn, ihr den Hof zu machen, ohne Rücksicht auf ihr Herz. Da versagten mir die Kräfte, doch ich war bereits todkrank und ich wollte sie retten.
Er senkte den Kopf, ehe er fortfuhr.
Also schickte ich ihm die Nachricht, er sollte zum Teich kommen, nur für ein Gespräch. Doch als wir einander gegenüberstanden, verspottete er mich. Und in diesem Moment brach etwas in mir. Ich schlug zu, ein einziger Schlag, und alles war vorbei.
Mr. Turner, Sie haben einen hohen Preis gezahlt. Doch Sie fanden die Kraft, die Wahrheit auszusprechen und das Richtige zu tun. Dafür danke ich Ihnen.
Turner nickte schweigend. Er erhob sich langsam, als sei jedes Wort, das er ausgesprochen hatte, eine Last gewesen, die sein Körper nun kaum noch zu tragen vermochte. Holmes richtete sich ebenfalls auf, blieb jedoch einen Moment reglos stehen, den Blick gesenkt. Erst nach einer Weile hob er den Kopf, als wäre ein letzter Gedanke in ihm zur Ruhe gekommen, und wandte sich mir zu.
»Gott steh uns bei, Watson. Warum spielt das Schicksal solchen hilflosen Geschöpfen derart grausam mit? Fälle wie dieser erinnern mich daran, wie dünn der Faden ist, der Gnade von Unglück trennt.«
Und so endete der Fall von Boscombe Valley. Nicht mit Triumph, sondern mit einer Wahrheit, die schwer auf allen Beteiligten lastete. James McCarthy wurde freigesprochen. Damit war das juristische Ende des Falls besiegelt. Holmes und ich blieben noch einen Moment im Hereford Arms sitzen, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Manche Rätsel verlangen keinen Applaus, sondern Mitgefühl. In späteren Jahren vermerkte ich diesen Fall als einen jener, die das menschliche Herz offenlegen. Und Holmes' Werk war getan. Ein Unschuldiger wurde befreit. Und die Wahrheit, so bitter sie war, durfte endlich ruhen.
Also, James McCarthy wird freigesprochen. Turner stirbt mit einem reinen Gewissen. Und trotz allem, was geschehen ist, könnten James und Alice eines Tages ein glückliches Leben führen, ohne jemals die ganze Wahrheit zu erfahren.
Turner hat am Ende für Gerechtigkeit gesorgt und dafür einen hohen Preis gezahlt. Weißt du, was ich an Holmes bemerkenswert finde? Ihm ging es am Ende nicht um Bestrafung, sondern darum, die Wahrheit zu bewahren und gleichzeitig die Menschen zu schützen, die davon betroffen waren.
Ja, genau. Das macht ihn so besonders. Seine Logik ist brillant, aber noch stärker finde ich seine Menschlichkeit. Vielleicht ist das am Ende auch die eigentliche Botschaft dieser Geschichte. Dass Gerechtigkeit nicht immer laut, sondern manchmal ganz still geschieht.
Ja, da hast du recht, Anna. Und genau das wirft die entscheidende Frage auf. Würdet ihr die Wahrheit aussprechen, auch wenn es schmerzt, oder sie lieber für euch behalten, um jemanden zu schützen? Vielleicht habt ihr da ja eine ganz eigene Sicht drauf. Lasst es uns gerne wissen. Wir sind wirklich neugierig auf eure Gedanken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt auf Abo und bleibt dran. So unterstützt ihr uns und verpasst keine neuen Geschichten. Und noch wichtiger, erzählt uns gerne weiter.
Schaut auch unbedingt in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu unserem Podcast. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns schon riesig auf das nächste Abenteuer mit euch.